Anni Magnuna, ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust. 27. Januar 2020. Du steigst aus dem Bus. Es ist spät am Abend, der Himmel ist dunkel. Vor 10 Stunden bist du in Kairo aufgebrochen, wolltest der Hektik, dem Verkehr dieser Stadt entfliehen. Doch auch hier in Luxor ist die Straße viel zu schmal für all die Busse, Autos, Motorräder und Fahrräder, die auf ihr Platz finden wollen und sich in einem nie enden wollenden Wettstreit laut hupend überholen. Du schulterst deinen Rucksack. Ist der schon wieder schwerer geworden? Du bist müde. Das Getümmel strengt dich an. Das Erreichen der anderen Straßenseite erfüllt dich dennoch, wie immer in Ägypten, mit etwas Stolz und Genugtuung, diese Meisterschaft vollbracht zu haben. Es gibt einen kleinen Streifen Bürgersteig. Da stellst du dich hin und wartest. Du hast über Couchsurfing eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden. Laut der letzten Nachricht würde dich der Host genau jetzt abholen kommen. Taxi, Taxi, wird dir immer wieder entgegengerufen. Nein, danke. Nein, hast du nicht gehört. Cheap price. Nein, verdammt, sehe ich aus, als bräuchte ich ein Taxi, denkst du dir und weißt, dass du gerade genau so aussiehst, als würdest du nichts lieber tun, als in ein Taxi zu steigen. Unsicherheit fängt an, sich in deinem Magen breit zu machen. Es gibt kein WLAN, du hast immer noch die deutsche SIM-Karte. Anrufe würden dich ein halbes Vermögen kosten, also stehst du weiter da und wartest. Hey, come, sit down! No good place there. Chai? Coffee? Ein paar Meter weiter reihen sich in den 1,5 Metern zwischen Verkehr und Hauswand etliche Plastiktische und Stühle aneinander. Ein paar Männer sitzen dort, schlürfen Kaffee, rauchen Shisha. Come, come, ruft der Mann noch einmal. Du hast gerade keine Lust auf Kontakt. Reagierst zuerst nicht, schaust dann rüber, schüttelst mit dem Kopf. Der Mann ist ein Stück kleiner als du, schmal, mit dunkler Haut und dünnem schwarzen Haar, das deutlich Geheimratsecken aufweist. Seine Zähne sind irgendwie ein bisschen zu groß für seinen Mund und seine Augen sehen müde aus. Gleichzeitig strahlen sie etwas Aufmerksames, Liebevolles aus. Nach einer halben Stunde und vielen winkenden Handbewegungen dieses Mannes gehst du doch hinüber zum Café, wirst auf den prominentesten Plastikstuhl gesetzt, bekommst Tee und wirst auf sehr gebrochenem Englisch ausgefragt. Auf wen wartest du? Wo schläfst du denn heute Nacht? Wo willst du hin? Wie lange bleibst du? Möchtest du noch einen Tee? Warum kommt denn dein Freund nicht, der dich abholen soll? Dort drüben ist ein Hotel, das ist das billigste von allen. Aber es ist auch sehr schlecht, da solltest du nicht hingehen. Inzwischen wartest du über eine Stunde. Es ist nach 22 Uhr. Mohammed, der Mann des Cafés, ruft von seinem Handy aus die Nummer an, die du hast. Wieder und wieder. Keiner geht ran. Dir ist ein bisschen schlecht. Es wird eng in dir. Wie schön es wäre, einfach unsichtbar zu sein. Mohammed ist dir zu aufdringlich. Er bietet dir an, bei ihm zu übernachten. Du überhörst das Angebot. Wartest weiter. Schlürfst in kleinen Schlucken den bitteren schwarzen Tee. Und wenn der Couchsurfing-Typ nicht kommt, was dann? Wo sollst du hin? Wem kannst du trauen? Wen fragen? Es ist 11:15. Mohammed bringt noch einmal sein Angebot vor. Du könntest bei ihm übernachten. Dann meinst du zu verstehen, er wohne mit seinen Schwestern zu Hause. Da seien auch viele Kinder. Du könntest duschen, essen und schlafen. Du ärgerst dich über die Panik in dir und beschließt, eine Entscheidung zu treffen. Du entscheidest, offen und transparent zu kommunizieren. Das ist das Einzige, was dir bleibt. Mohammed sitzt neben dir und du erzählst ihm von dem Zwiespalt in dir, dass du sein Angebot mega nett findest, aber ihm nicht trauen kannst, denn schließlich kennst du ihn ja nicht und du könntest doch nicht einfach mit einem Fremden nach Hause gehen und so weiter. Er hört dich an, nickt und sagt, okay, wir gehen zu meinem Haus, das ist hier gleich um die Ecke. Du schaust es dir an und kannst jederzeit wieder gehen. Du bist so müde, so erschöpft und willigst ein. Der Verkehr ist inzwischen weniger geworden. Ihr lauft in eine Querstraße hinein, biegt ab, biegt nochmal ab und dann plötzlich stehst du in einem kleinen Raum. Es gibt kein Fenster. Die Öffnung zum Treppenhaus ist nur durch einen schweren Vorhang verdeckt. Der Fernseher läuft. Auf dem Teppichboden und auf einem Bett sitzen drei Frauen und fünf Kinder. Zwei Katzen sitzen in der Ecke, um sie herum drei winzige Katzenbabys. In der Mitte des Raumes steht eine Feuerschale, in der heiß glühende Kohlen liegen und die Kälte der Nacht vertreiben. Mohammed ist schon nicht mehr da. Er ist direkt zu seinem Café zurückgegangen. Du stehst im Eingang und weißt nicht so recht, wohin mit dir. Die Frauen lächeln dich an. Eine begrüßt dich auf Englisch. Erleichtert lächelst du zurück. Amal ist wunderschön. Unter dem Kopftuch lugt der Ansatz ihrer schwarzen Haare hervor. Ihr offenes Lächeln strahlt und die Augen funkeln. Schnell räumen sie dir Platz auf dem Bett frei, auf dem du dich verhalten niederlässt. Du fühlst dich irgendwie wie ein Eindringling, möchtest nicht belasten. Gleichzeitig bist du völlig fasziniert davon, nun endlich einen Einblick in das Leben der Frauen zu erhalten, das sich, im Gegensatz zu dem der Männer, eben nicht offen auf den Straßen der Städte abspielt und in seiner Separation einem mystischen Geheimnis gleichkommt. Nur Amal spricht einige Brocken Englisch. Mit den anderen beiden kommunizierst du über Blicke, Lächeln und Gesten. Amal ist Mohammeds Frau, Asa und Nama seine Schwestern. Amal und Mohammed haben geheiratet, als sie gerade 17 Jahre alt war. Da kannten sie sich kaum. Jetzt ist sie 27 und ihr ältester Sohn 9 Jahre alt. Asa ist die Älteste und hat weder Kinder noch Mann. Das scheint sehr ungewöhnlich zu sein. Es wird nicht weiter thematisiert. Nama ist 28 und hat 3 Kinder. Amal sieht gelangweilt aus von dem Gerede. Musik, ruft sie. Über einen kleinen Lautsprecher ertönen arabische Klänge. Sie nimmt deine Hand und zieht dich vom Bett mit ihr in die Mitte des Raumes. Ein breites Lachen erhellt ihr Gesicht. Du bewegst deine Hüfte und Hände rhythmisch zum Gesang, schaust Amal bei ihren Bewegungen zu und setzt dich schließlich wieder auf die Bettkante, um die so feinen, präzisen und anmutigen Bewegungen ihres Körpers zu bewundern. Bauchtanz der Extraklasse. Du siehst, wie sich das Gefühl von Freiheit und Freude in ihrem ganzen Sein ausbreitet und den gesamten Raum ansteckt. Viel zu schnell geht das Lied vorbei. Du klatschst, sie setzt sich wieder und das Vibrieren hallt in der Luft nach. Asa verschwindet in der Küche. Die Küche ist eine kleine Nische, die, wie der Durchgang zum Flur, nur mit einem Vorhang abgetrennt ist. Du hörst das Klappern von Töpfen, das Rascheln von Plastiktüten, das Öffnen von Dosen. Irgendetwas wird geschnitten. Hin und wieder wird eine Katze hinter dem Vorhang hervorgescheucht. Es ist 2 Uhr nachts, als Asa mit einem riesigen runden Metalltablett, von dem man sich fragt, wie das überhaupt in die Küchennische gepasst hat, herauskommt, gefüllt mit Salat, Nudeln, Pommes, Eintopf, Brot, eingelegtem Gemüse. Ihr setzt euch alle im Kreis auf dem Boden um das Tablett herum und esst genüsslich. Immer wieder werden die Essensschalen in deine Richtung geschoben. Hier, iss mehr. Hast du das schon probiert? Sobald du von irgendetwas mehr als einmal nimmst, wird es als dein neues Lieblingsessen abgespeichert und du musst noch mindestens 4 oder 5 weitere Bissen davon nehmen. Die Kinder hüpfen immer noch fröhlich durch die Gegend, als wäre es 14 Uhr nachmittags und nicht mitten in der Nacht. Ihr kommt wieder ins Gespräch und du erfährst, dass Nama nur mit Niqab das Haus verlässt, mit einer Verschleierung, die das ganze Gesicht verdeckt und nur die Augen freilässt. Ihr Mann, der in Dubai arbeitet und nur einmal im Jahr nach Hause kommt, wünscht sich das so. Wie war das für dich, als du das zum ersten Mal getragen hast, fragst du. Als Antwort verschwindet Nama im Raum nebenan. Im nächsten Moment legt sie dir ein Kopftuch um. Wow, wie schön du aussiehst, rufen alle. Dann befestigt sie den Niqab mit Schnüren an deinem Hinterkopf. Die verschiedenen Stoffschichten fallen über dein Gesicht. Es ist ein komisches Gefühl, hinter einem Schleier versteckt und gleichzeitig im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen. Du drehst dich zum Spiegel, ziehst immer wieder an dem Stoff vor deinem Gesicht, weil die Kante des Stoffes an der Öffnung, an der dünnen Haut unterhalb deiner Augen reibt. Wie empfindlich diese Haut im Gesicht ist, war dir das schon mal so bewusst? Du schaust dich ernst an. Deine blau-grünen Augen strahlen hell unter dem schwarzen Stoff hervor. Du bewegst den Mund, ziehst Grimassen, lachst und entdeckst voll Überraschung, dass deine gesamte Mimik an deinen Augen ablesbar ist. Die Kraft der Augen. Ist alles andere nicht nur Ablenkung? Wir können unseren Ausdruck mit all unseren Gesichtsbewegungen ganz hervorragend manipulieren, nicht jedoch mit unseren Augen. Der Schleier versteckt und präsentiert gleichzeitig die ganze Wahrheit. Wie verrückt. Du gefällst dir mit dem Niqab. Einfach, weil er dir ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit gibt, zu der Kultur, in der du dich gerade bewegst, zu den Frauen, die dich gespannt und belustigt beobachten, weil du, indem du ihn trägst, ihre Lebensweise respektierst, dich nicht über sie stellst, nicht über gut und schlecht urteilst. Du nimmst die Tücher ab, gähnst. Wie spät ist es? 3. Wow, ab ins Bett. Du bekommst ein Zimmer im 1. Stock. Da wohnen Amal und Mohammed. Ein großes Bett, ganz für dich allein. An den Wänden hängen überdimensionierte Fotos von sehr ernst und streng schauenden alten Menschen, die Eltern und Großeltern des Paares. Trotz all der Blicke, die auf dir ruhen, schläfst du schnell ein. Als du aufwachst, ist es still im ganzen Haus. Du ziehst dich an, gehst leise die Treppe hinunter. Nama schläft mit ihren 3 Kindern in dem Bett, auf dem du gestern noch gesessen hast. Der Kleinste schnarcht am lautesten. Du öffnest die Haustür. Licht strömt dir entgegen. Es ist ein wundervoller Tag. Du schaust kurz bei Mohammed im Café vorbei. Er begrüßt dich freudestrahlend. Du bekommst wieder ein Glas schwarzen Tee. Du sagst ihm, wie sehr du ihm dankst für die Offenheit in seinem Haus. Die Sonne wärmt dich auf dem Weg zum Nil. Du siehst die Falukas, die Segelboote, die hinabfahren, vielleicht bis in den Sudan? Hinter dem Nil siehst du noch einige Häuser, dann saftig grüne Felder und Weiden und schließlich die trocken felsigen, mit unzähligen Grabkammern durchsetzten Hügel der scheinbar endlosen Wüste, die von dir entdeckt und erkundet werden möchten. Ach Leben, du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium, ich danke dir.